DW Wissen.
Ich bin Tobias Ullmeier. Hallo, herzlich willkommen. Prism und Tempora. Rein statistisch dürften die Geheimdienste von Briten und Amerikanern Daten von so ziemlich jedem über ihre Ausspähprogramme gesammelt haben. Was wussten die Politiker und vor allem, was wussten eigentlich die Netzbetreiber? Das fragen wir hier im Wissenschaftsmagazin der Deutschen Welle. Und wir sprechen darüber, was man tun kann, um sicher zu kommunizieren. Und, kaum vorstellbar, aber es gibt Inseln, auf denen Dieselgeneratoren auch heute noch für den Strom ihrer Einwohner sorgen und damit die Luft, die Umwelt verpesten. Ausgerechnet auf Inseln, wo doch der Wind pfeift und so oft auch die Sonne scheint. Auf La Graciosa im Atlantik könnten die alten Generatoren allerdings bald ausgedient haben. Mit deutscher Technik. Das und mehr jetzt. Was hat der Ex-Geheimdienstmitarbeiter Edward Snowden dafür ein Fass aufgemacht? Dass das Internet nicht sicher ist, das wissen wir ja alle. Kaum einer, der nicht schon mal einen Virus oder einen Trojaner auf seinem Rechner hatte, ein Ausspähprogramm. Aber dass das alles so systematisch passiert durch die Geheimdienste, das hätte wohl kaum jemand gedacht. Die britischen Sicherheitsbehörden haben also, sagt Snowden, mit dem Spionageprogramm Tempora etwa 200 Glasfaserkabel angezapft und alle durchfließenden Daten für 30 Tage auf einem Server gespeichert, auf der Suche nach verdächtigen Inhalten. Die politische Aufarbeitung läuft auf Hochtouren, aber geht sowas eigentlich auch ohne das Wissen des Netzbetreibers? Fabian Schmidt hat sich umgehört.
Fast alle Staaten der Welt erwarten von ihren Auslandsgeheimdiensten, dass sie die internationale Telekommunikation verfolgen und auswerten. Deshalb sind Netzbetreiber, deren Leitungen Landesgrenzen überschreiten, verpflichtet, den Behörden Schnittstellen zu ihren Glasfaserkabeln zur Verfügung zu stellen. So kommt zum Beispiel das britische Tempora-Programm ganz legal an seine Informationen heran, zumindest an die, die über britisches Territorium laufen. Glasfaserleitungen lassen sich jedoch auch heimlich, ohne das Wissen der Netzbetreiber, anzapfen. Ganz einfach ist das allerdings nicht. Ein übliches Glasfaserkabel, das über Land verlegt wird, besteht aus 144 einzelnen Glasfasern. Unterseeische Kabel nehmen maximal 8 einzelne Glasfasern auf. Die elektronischen Daten werden zunächst durch Laser in ultrakurze Lichtblitze umgewandelt. Diese Lichtblitze stellen die Nullen und Einsen dar, aus denen jede digitale Information besteht. Am Ende der Glasfaser sitzt eine Fotodiode, die aus den Lichtblitzen wieder elektrische Impulse generiert. Etwa 10 Milliarden solcher Lichtblitze gehen in einer Sekunde durch eine einzige Glasfaser. Jede Glasfaser kann so eine Datenmenge von 1,2 bis 5 Gigabyte pro Sekunde übertragen. Weil die Fasern aber nie voll ausgelastet sind, entspricht das in der Praxis dem Datenvolumen von einer bis fünf handelsüblicher CDs. Aber die Informationen kommen in den Glasfasern nicht unendlich weit, erklärt Klaus-Dieter Langer vom Fraunhofer Heinrich-Hertz-Institut in Berlin.
Die Glasfaser ist ja nicht ideal transparent, sondern die hat eine natürliche Dämpfung. Stellen Sie sich vor, eine dicke Glasscheibe kommt auch nicht so viel Licht durch wie durch eine dünne Scheibe.
Deshalb müssen die Signale eines Glasfaserkabels etwa alle 80 Kilometer neu verstärkt werden. Das geschieht durch einen sogenannten Regenerator. Auch Unterseekabel haben solche Regeneratoren. Diese werden über Kupferkabel mit Strom versorgt, die zusammen mit den Glasfaserkabeln auf dem Meeresgrund verlegt werden. Und genau diese Regeneratoren sind die Schwachstellen. Hier können die Glasfaserkabel leicht angezapft werden, weil die Fasern hier nicht mehr gebündelt, sondern einzeln vorliegen. Denn jede Faser, sagt Langer, muss separat verstärkt werden. Allerdings kommt man sogar zwischen den Regeneratoren an die Daten heran. Das ist dann aber etwas schwieriger.
Man schafft es auch, Licht aus einer Glasfaser herauszuleiten, zu einem gewissen Prozentsatz, der dann aber genügen würde, um die Daten zu detektieren, zu verarbeiten. Es ist nicht so sehr einfach, dort heranzukommen und eine Faser so aufzubereiten, dass man sie anzapfen kann. Aber gut, es ist halt nur eine technische Hürde.
Allerdings könnte ein Netzbetreiber, wenn er aufmerksam ist, einen solchen Anzapfversuch bemerken, so lange.
Man braucht dann sehr empfindliche Messgeräte und muss natürlich kontinuierlich überwachen die Empfangsleistung und würde beispielsweise merken können, wenn die Empfangsleistung plötzlich absinkt.
Hat ein Spion die Glasfasern geknackt, steht er vor der größten Herausforderung, nämlich die riesige Datenmenge auszuwerten.
So eine Faser mit einer 50-prozentigen Last, dann speichert man in einer Stunde Größenordnung 10 Terabyte. Und da die Speicher nun nicht beliebig groß sind, besteht die Kunst eben darin, möglichst innerhalb dieser Stunde diese 10 Terabyte auszuwerten oder das herauszufiltern, nachdem man sucht.
Viele Daten müssen zusätzlich entschlüsselt werden. Dazu müssen sie vorerst zwischengespeichert werden. Ohnehin müssen die Geheimdienste sehr selektiv vorgehen, um nicht im Datensalat zu ersticken. Klaus-Dieter Langer vermutet, dass die Agenten deshalb nicht alle Fasern eines Kabels anzapfen, sondern sich auf einzelne Glasfasern bestimmter Netzbetreiber konzentrieren, die besonders interessant sind.
Über alle Fasern die Informationen abzugreifen und zu verarbeiten, das ist nahezu aussichtslos. Man muss nach konkreten Inhalten suchen, zum Beispiel E-Mail-Verkehr, zum Beispiel Telefonverbindungen und dergleichen.
Eine Leitung anzuzapfen hat auch nur dann Sinn, wenn sofort große Serverkapazitäten zur Auswertung bereitstehen. Nicht zuletzt deshalb schenkt Langer jüngsten Spekulationen in einschlägigen Medien über die USS Jimmy Carter, ein amerikanisches Atom-U-Boot, das Glasfaserleitung anzapfen soll, wenig Glauben.
Das Szenario mit dem U-Boot mutet relativ abenteuerlich an.
Peter Frank, Sprecher des Chaos Computer Club, sieht das anders.
Also für mich ist es absolut glaubwürdig. Natürlich ist das so geheim, dass man das sicherlich niemals öffentlich breittreten wird. Aber auch die amerikanischen Medien haben ja schon darüber berichtet und das blieb bisher unwidersprochen.
Frank kann sich viele Wege vorstellen, wie die Daten aus dem U-Boot in die Serverräume an Land gelangen können.
Man kann eben auch die Daten schon vorfiltern und verdichten und über die normale Kommunikation des U-Boots quasi zur Basisstation zurückfunken. Man könnte dort aber beispielsweise auch ein Gerät am Meeresboden liegen lassen, was diese Daten aufzeichnet, nach bestimmten Mustern eine Weile dort lagert. Und die können dann mit einem anderen Fahrzeug abgeholt werden.
Alternativ könnte das U-Boot auch ein eigenes Glasfaserkabel zu der Schnittstelle hinführen.
Das zu finden ist auf dem Meeresgrund auch nicht so einfach. Und dann gibt es eben auch noch die Möglichkeit, also im Extremfall könnte ich mir auch noch einen Abtransport der Daten über dasselbe Kabel vorstellen, mittels Injektor. Das heißt also, dass man quasi die Daten, die man dort heraushaben wollte, verschlüsselt und dann mit einem Injektor in die Datenleitung wieder einspeist und sie an einem anderen Ort per ganz normalem Routing entgegennimmt.
Interessant seien solche internationalen Unterseekabel für Nachrichtendienste allemal, versichert Frank, weil ein Großteil des internationalen Kommunikationsverkehrs durch sie hindurchlaufe. Deshalb könne es gut sein, dass viele Glasfaserleitungen irgendwo auf der Welt angezapft würden und nicht nur in den Ländern, in denen die jeweiligen Geheimdienste zu Hause sind.
Selbst Glasfaserkabel können also offenbar angezapft werden. Noch nicht mal die enorme Datenmenge, die über diese Kabel läuft, die scheint die Geheimdienste abzuschrecken. Das Internet damit also unbrauchbar für Kriminelle und Terroristen? Nee. Für alle, die was zu verbergen haben, ist nur der technische Aufwand inzwischen höher geworden. Das sogenannte Darknet bietet Anonymität und Schutz, den kriminelle Terroristen, aber auch Oppositionelle in totalitären Regimen suchen. Dazu kann uns unser Internet-Experte Jörg Brunsmann mehr sagen. Jörg, hallo.
Hallo.
Jörg, was ist es denn überhaupt, das Darknet?
Naja, man kann das so sehen, das ist eine Art Seitenstraße im Internet. Eine, die eigentlich ganz gut versteckt ist. Es gibt nur ein paar Wegweiser dahin und man kann diese Seitenstraße auch nicht so ohne weiteres betreten. Die beiden größten Unterschiede zum normalen Netz, das Darknet, funktioniert dezentral und es ist vollständig anonymisiert. Muss man, glaube ich, etwas näher erklären. Im normalen Internet, da ist ja die Struktur so, die Daten liegen zentral auf Servern in aller Regel. Sagen wir mal, ich gehe in ein soziales Netzwerk rein, Facebook, dann werden alle Informationen von mir zu den Computern von Facebook übertragen. Die haben ja auch eine ganze Reihe von Rechenzentren überall in der Welt. Will jemand meine Nachrichten lesen, dann loggt er sich ebenfalls bei Facebook ein und von den Facebook-Servern werden die Daten dann auf seinen PC übertragen. Also es gibt da immer eine zentrale Stelle, wo die Daten abgelegt werden und hat man Zugriff auf diese zentrale Stelle und genau das verfolgt ja der Geheimdienst NSA mit seinem Abhörprogramm Prism, dann hat man Einblick in alle Daten, die in diesem Netzwerk kursieren. Also jemand Drittes kann an dieser Stelle problemlos mitlesen. Beim Darknet ist es anders. Es gibt keine zentrale Stelle, keinen Server, auf dem alles gespeichert wird, sondern jeder Rechner im Netzwerk speichert ein bisschen was an Daten.
Aber trotzdem können doch die Behörden das Darknet ausspionieren, zum Beispiel, wenn sie eben Leitungen wie Glasfaserkabel anzapfen.
Es bringt nur nichts, weil die Daten selbst, zum Beispiel Daten von der E-Mail, die ich einem anderen Nutzer schreibe, die werden im Darknet automatisch verschlüsselt. Und zwar so, dass sie mit dem momentanen Stand der Technik nicht innerhalb von einer vertretbaren Zeit zu knacken sind. Daran würden sich wohl auch die Geheimdienste die Zähne ausbeißen. Wenn man so eine verschlüsselte Nachricht nach vielleicht ein paar Monaten oder Jahren dann geknackt hätte, dann ist der Inhalt wahrscheinlich längst irrelevant. Aber es ist noch nicht mal das Entscheidende im Darknet, weil ich kann ja auch im normalen Internet verschlüsselt kommunizieren. Was mich dann aber verrät, das sind die sogenannten Metadaten. Das ist quasi der Adressaufkleber einer Datei. Bei einer E-Mail steht zum Beispiel drin, an wen ich die Mail schreibe, und da stehen Uhrzeit und Datum drin. Und allein diese Metadaten, die helfen den Geheimdiensten schon enorm weiter. Es gibt auch eine Seite vom MIT, von der Technischen Hochschule in Cambridge. Die haben das Ganze NSA Yourself genannt. Da kann ich mal ausprobieren, was diese Metadaten bei der E-Mail eigentlich alles an Informationen über mich verraten. Also ich muss auf der Seite meine Zugangsdaten zu einem Google-Postfach verraten. Ist jetzt nicht schön, aber gut, wenn es der Wissenschaft dient. Und diese Seite analysiert dann die Metadaten meiner Mails. Also im Prinzip das, was der Geheimdienst NSA höchstwahrscheinlich auch kann. Am Ende kriege ich eine schicke Grafik. Da sind zahlreiche unterschiedlich große Kreise drauf. Und genau in diesen Kreisen lässt sich ablesen, mit wem ich per E-Mail in Kontakt stehe und wie intensiv dieser Kontakt ist. Für die Geheimdienste wichtige Informationen kann man sich vorstellen. Wenn die einen Verdächtigen haben, analysieren sie einfach die Metadaten der E-Mails. Das geht sehr schnell. Man muss den Inhalt der Mails überhaupt nicht lesen. Man muss da nichts übersetzen, was auch immer. Aber dann kann man schon anhand dieser Daten die Hintermänner aufspüren. Das Darknet, das braucht diese Metadaten zwar auch, ist ja wie gesagt quasi der Adressaufkleber, also sonst wissen die Daten nicht, wo sie hin sollen, aber im Darknet werden die Daten nicht direkt vom Sender zum Empfänger geschickt, sondern über drei zufällig ausgewählte andere Computer im Netzwerk. Ja, und der erste Computer, der so ein Datenpaket bekommt, der kennt Sender und Empfänger noch, aber das ist ja nicht der eigentliche Empfänger. Der schickt das Paket weiter und dann steht als Sender ein anderer in den Metadaten, nämlich dieser zufällig ausgewählte Rechner. Das geht dann so weiter und am Ende ist es gar nicht mehr möglich, wirklich zurückzuverfolgen, von wem kam das. Das heißt, diese schöne Grafik mit der Übersicht, wer kommuniziert mit wem, die kann man sich aus diesen verschlüsselten, anonymisierten Metadaten gar nicht mehr zusammenbasteln.
Und wer nutzt das jetzt, das Darknet? Wie verbreitet ist das?
Es ist ein idealer Tummelplatz für alle, die was zu verbergen haben oder glauben, dass sie etwas besser verstecken sollten. Also im Darknet gibt es erstaunlich viele Strukturen und Seiten, die man auch im normalen Internet findet, nur dass man nicht so einfach danach googeln kann. Was es gibt, das ist eine Sammlung mit Links, das hiddenwiki.org. Viele Adressen werden aber auch so unter der Hand weitergegeben, die wird man sonst wahrscheinlich gar nicht finden. Recht bekannt sind zum Beispiel Marktplätze wie Silk Road oder Black Market Reloaded, kann man sich ähnlich vorstellen wie eBay oder Amazon. Nur, dass dort dann eben im Darknet vor allen Dingen verbotene Dinge gehandelt werden. Drogen zum Beispiel oder Dienstleistungen wie das Hacken von anderen Computern, Virenprogrammierung, einiges mehr. Auch anonymes Bezahlen ist mittlerweile möglich durch Bitcoins. Diese Internetwährung wird anonym als Datei von Käufer zum Verkäufer weitergegeben. Es gibt dann aber auch Handelsplätze im Netz, wo man Bitcoins ganz legal gegen echtes Geld eintauschen kann. Und was ebenfalls sehr verbreitet ist, das Tauschen illegaler Dateien im Darknet. Immer wieder genannt wird Kinderpornografie, die darüber weitergegeben wird, aber auch illegal kopierte Musik oder Filme. Angeblich, so schätzen Experten, ist im Darknet etwa 500 Mal so viel an illegalen Inhalten vorhanden wie im normalen Internet. Man kann es durchaus so sehen, dass das Darknet zum Tummelplatz für Raubkopierer oder Drogendealer wird. Aber auch da sollte man eben nicht vergessen, durch die hohe Anonymität ist das Darknet auch ein Raum, in dem sich Oppositionelle aus totalitären Staaten austauschen können, weil die Verbindung zum Darknet, die wird über die gleichen Leitungen und auf die gleiche Art aufgebaut wie der Zugang zum normalen Internet. Das heißt, auch in China oder im Iran, jeder, der Zugang zum öffentlichen Internet hat, auch wenn dies kontrolliert sein sollte, der kann sich einen Zugang zum Darknet verschaffen. Da ist das Netz in diesen Ländern für viele Regimegegner auch zum wichtigen Kommunikationsmedium geworden.
Und Behörden und Geheimdienste haben keine Chance.
Naja, der einzige Weg ist es, sich dann selbst als Nutzer in das Darknet einzuklinken und zu versuchen, andere aus der Anonymität zu locken. Scheint auch häufig zu passieren, zum Beispiel beim Drogenhandel. Da ist es ja erstmal der Käufer, der seine Anonymität aufgibt, weil verschickt werden die Drogen dann in aller Regel per Post. Das kann man auch nicht per Internet machen, klar. Und dafür braucht dann der Verkäufer die Adresse des Käufers. Die Behörden arbeiten dann häufig mit den bewährten Methoden aus der normalen Drogenfahndung, also erstmal das Vertrauen des Verkäufers gewinnen und ihn dann aus der Deckung locken. Zum Beispiel, indem man sagt, du, bezahlen per Bitcoin geht gerade nicht, ich brauche mal eben deine Bankdaten, dann überweise ich dir das Geld. Das scheint im Moment aber dann auch die einzige Methode zu sein, um wirklich Nutzer im Darknet zu enttarnen. Technisch ist das Netz derzeit nicht zu knacken.
Unser Internetfachmann Jörg Brunsmann hat uns Erhellendes erzählt über das Darknet. Und jetzt die Wissenschaftsnachrichten.
So ein Mückenstich ist ja schon unangenehm genug. Es juckt und schwillt an. Aber nach ein paar Tagen ist das bei uns hier in Mitteleuropa meistens ausgestanden. Bis jetzt. Denn Hamburger Wissenschaftler haben in Stechmücken erstmals in Deutschland gefährliche Larven des Hundehautwurms nachgewiesen. Und die könnten wiederum, wenn ein Mensch gestochen wird, im schlimmsten Fall zu einer Hirnhautentzündung führen. Immerhin, in Deutschland ist das bisher noch nicht vorgekommen. Als Ursachen vermuten die Tropenmediziner am Bernhard-Nocht-Institut die Klimaveränderung und die Einfuhr infizierter Hunde aus Südeuropa. In den vergangenen beiden Jahren hatten die Forscher rund 75.000 Stechmücken an 55 Orten in 9 Bundesländern gesammelt. In 3 Stechmückenarten aus Brandenburg entdeckten sie wiederholt Larven des Hundehautwurms Dirofilaria repens. Unser menschliches Herz schlägt meist zwischen 40 und 200 Mal pro Minute. Das hängt von der Belastung ab und vom Trainingszustand. Bei jedem ist der Takt unterschiedlich. Singt aber ein Chor gemeinsam ein Lied, dann gleicht sich der Puls der Sänger an. Das haben jetzt Forscher der Universität Göteborg herausgefunden. Björn Wickhoff, der Leiter der Studie, macht dafür das koordinierte gleichzeitige Ein- und Ausatmen verantwortlich, das wiederum die Herzfrequenz beeinflusse. Ein Effekt, der von den Atemübungen beim Yoga bekannt ist. Das belege nun wiederum, dass das gemeinsame Singen nicht nur für Psyche und Nervensystem gesund ist, sondern auch in großem Maße für das Herz. Am Pine Island Gletscher in der Antarktis hat sich eine riesige Fläche Schelfeis gelöst. Wissenschaftler des Alfred-Wegener-Instituts für Polar- und Meeresforschung haben dieses Naturschauspiel über einen Erdbeobachtungssatelliten beobachtet und dokumentiert. Der Eisberg, der jetzt in der Amundsensee treibt, ist 720 Quadratkilometer groß. Das entspricht der Fläche Hamburgs. Die Bildung von Rissen im Schelfeis und damit auch die Entstehung neuer Eisberge sind natürliche Vorgänge, sagt die Glaziologin Angelika Humbert. Allerdings sei der Pine Island Gletscher mit einem Fließtempo von etwa 4 Kilometern pro Jahr der am schnellsten fließende Gletscher der westlichen Antarktis. Diese Geschwindigkeit wird jedoch weniger von den steigenden Lufttemperaturen hervorgerufen, sondern von den geänderten Windrichtungen in der Amundsensee.
La Graciosa, die Zierliche, so heißt eine Azoreninsel mitten im Atlantik, gerade mal 10 Kilometer lang, 7 Kilometer breit, verträumte Felder mit Steinmauern, Steilküsten mit brausender Brandung und kleine Dörfer mit weiß getünchten Häusern. So gar nicht ins idyllische Bild passt da die Stromversorgung der Insel. Für die ist nämlich bisher ein Dieselgenerator in der Hauptstadt Santa Cruz de Graciosa zuständig. Das bedeutet dunkle Rauchschwaden, um die 5000 Einwohner konstant mit Strom zu versorgen. Ein Berliner Start-up-Unternehmen will das jetzt ändern mit Ökostrom. Gelingt das Experiment, wäre La Graciosa die erste Insel weltweit, die völlig ohne fossile Energie auskommt. Richard Fuchs hat bei den Vorbereitungen des Projekts in Berlin zugesehen.
Kein Meeresrauschen, sondern ein monotones Brummen empfängt Besucher an dem Ort, an dem mitten in Berlin eine portugiesische Atlantikinsel nachgebaut wurde.
Hier sind wir im Technologiezentrum von Unicos in Berlin-Adlershof. Hier haben wir weltweit einmalig bisher eine komplette Inselversorgung nachgebaut. Und hier können wir die Umstellung von Inseln auf erneuerbare Energien simulieren. Auf Basis von lokal gesammelten Echtzeitdaten.
Sagt Philipp Hirsemenzel vom 2008 gegründeten Berliner Startup Unicos. Er steht in einer großen Werkshalle mit milchigen Glaswänden. Vor ihm ein langer Gang, auf der linken Seite über 10 Reihen von Miniaturstromnetzen. Auf der rechten Seite unzählige graue Metallkästen mit Batterien und Schaltschränken darin. Zusammen soll das die zukünftige Stromversorgung der 5000 Einwohnerinsel Graciosa mitten im Atlantik sein, simuliert im Maßstab 1:3. Von Inselflair und Urlaubslaune ist hier keine Spur. Trotzdem gerät Hirsemenzel ins Schwärmen, wenn er an die Zeit ab 2014 denkt, wenn die Technik aus Berlin tatsächlich vor Ort eingesetzt werden könnte.
Unser bisheriges Energiesystem ist wie ein Orchester mit einem Dirigenten. Graziosa wird eher wie ein Jazzorchester sein, wo mal das Saxophon den Lead übernimmt, mal der andere, wo sich das alles von alleine aufeinander einschwingt.
Der Dirigent, in den Stromnetzen von heute seien das die fossilen Kraftwerke, erklärt er. Und auf Graziosa sei das eben bislang ein Dieselgenerator.
Unser Stromsystem ist seit 120 Jahren, baut es darauf auf, dass große Kraftwerke, große rotierende Massen, Turbinen, Wumms, die drehen sich 50 Mal in der Sekunde und machen 50 Hertz und halten so das Stromnetz stabil. Das Problem ist, sie müssen dazu immer der Chef in dem System sein. Das heißt, wenn ich das ernst meine und auf 100% Erneuerbare kommen will, dann muss ich in der Lage sein, die abzuschalten.
Auf Graziosa soll genau das geschafft werden. Damit der Anteil des stets schwankenden Windstromangebots von heute rund 15% auf der Insel schrittweise auf über 70 steigen kann, sollen zwei riesige Batterien die Aufgabe des Dieselgenerators übernehmen und die Schwankungen im Stromnetz ausgleichen und die Frequenz im Netz halten.
Das Wichtigste in jedem geschlossenen Stromnetz ist immer, dass die Stromnachfrage immer genauso sein muss wie das Stromangebot. Und das ist auch die Schlüsselrolle von den Batterien, die nämlich einfach in Millisekunden dafür sorgen wird. Die Stromversorgung wird entweder direkt aus Wind und Sonne oder eben unterstützt von den Batterien kommen. Beziehungsweise teilweise werden die Batterien halt auch überflüssigen Strom wegnehmen und so dem Angebot anpassen.
Vor Hirsemenzel bauen sich in der Mitte der Werkshalle zwei riesige Batterieblöcke auf, jeder so hoch wie ein afrikanischer Elefant. Über 27 verschiedene Batterietechnologien haben die Berliner Entwickler ausprobiert. Entschieden haben sie sich schließlich für eine Mischform. Hybridbatterien, die teilweise aus Lithium-Ionen, teilweise aus Natrium-Schwefel-Akkus bestehen. Die müssen einspringen, wenn über Solarparks plötzlich Wolken ziehen oder wenn von einer Sekunde auf die nächste der Stromverbrauch hochschnellt. Über 20 Jahre sollen die Batterien dieses ständige Auf und Ab garantiert mitmachen. Eine Vorhersage, die viele, die kaputte Akkus in Laptops oder Smartphones nach 2 Jahren Gebrauch entsorgen müssen, skeptisch macht.
Das Geheimnis liegt darin, dass man einfach die Batterie gut behandelt. Schaut, dass alle Teile brav miteinander spielen. Da spielen so Sachen rein wie Kalibrierungen, schauen, dass die Spannung überall gleich ist, schauen, dass die Batterie gleichmäßig benutzt wird, dass sie in einem optimalen Zustand gefahren wird. Überhaupt zu wissen, was ist denn der optimale Zustand, in dem ich die Batterie fahren muss, das sind alles Dinge, die ich dazu wissen muss.
Neben den Riesenbatterien sollen zudem ein neuer Windpark und eine große Solaranlage auf Graziosa entstehen. Alles vernetzt durch Software, die dafür sorgt, dass sich alle Bauteile des dezentralen Stromnetzes absprechen. Für die Entwickler ist die Azoreninsel der Testfall. Im Fokus Archipele mit bis zu 10.000 Einwohnern, die weder per Unterseekabel noch durch eine Landzunge ans Stromnetz angeschlossen sind, sagt Björn Lang, Planer des Projekts, der in die Halle gekommen ist.
Es ist tatsächlich so, dass man dort so hohe Energiekosten hat aufgrund des Transportes und der relativ ineffizienten Strukturen der Energieversorgung, dass man, wenn man ein System auf erneuerbaren Energien mit sehr hohem Anteil erneuerbaren Energien realisieren kann, dort die Energie günstiger erzeugen kann, heute schon. Also man kann das wirtschaftlich darstellen ohne Subvention.
Vertreter des Energieversorgers der Azoren und der portugiesischen Stromregulierungsbehörde wollten das genau wissen. Und sie sind zu einem Probelauf nach Berlin gekommen. Schließlich kostet das neue Inselstromnetz auf einen Schlag stolze 15 Millionen Euro.
Das Hauptproblem ist es wie immer mit erneuerbaren Energien, ist die Finanzierung. Wer kauft sich schon seinen Diesel 20 Jahre im Vorhinein? Unser System ist deutlich billiger, über 20 Jahre, aber natürlich muss es gleich finanziert werden. Deswegen ist immer der große Knackpunkt die Finanzierung.
Noch gibt es keine endgültigen Zusagen. Dennoch ist Hirsemenzel sicher, dass Ökostrom-Selbstversorgung auf Inseln vor allem für externe Investoren lohnen sein könnte.
Es investieren externe Investoren und das Ganze wird einen Gewinn ergeben gegenüber dem, was der Dieselstrom sonst gekostet hätte. Und dieser Gewinn wird geteilt zwischen einerseits dem Energieversorger bzw. der Regulierungsbehörde von Portugal und andererseits den externen Investoren. Die externen Investoren werden so um die zwischen 10% und 20% Rendite machen und der Rest wird auf der Insel bleiben, an dem, was sozusagen an dieser Kraftstoff eingespart wird.
Noch sind die Bewohner von Graziosa aber sehr wohl abhängig vom Öl. Einmal pro Woche landet der Öltanker an, bringt Dieselnachschub für die Stromversorgung. Geht es nach dem Willen der Berliner Entwickler, dann soll dieses Bild spätestens 2014 in Graziosa der Vergangenheit angehören.
Und das war's auch schon wieder mit dieser Ausgabe des Wissenschaftsmagazins der Deutschen Welle. Mehr wie immer unter dw.de/wissenschaft. Ich bin Tobias Ullmeier. Tschüss, bis zum nächsten Mal.